Sie sind auch startklar, ist alles an, ist alles am Leuchten,
yes,
ist
es
alles
läuft
da.
Alles. Es ist einfach alles fantastisch.
Es ist alles, also, hallo Olli.
Laura, hi.
Hallo
Olli.
Hey, hallo Thorsten.
Hallo. Herzlichen Dank für die Einladung in den wohl nerdigsten Podcast, den es weltweit gibt.
Das stimmt.
Danke, gerne.
Irre, wie lange ihr durchhaltet. Das ist jetzt Folge
72. Und das war sie auch schon, Folge 72.
Es gibt einfach kein Zurück mehr. Es ist einfach, man... Aber ich finde nerdig besser als Thomas Hermanns, hat gesagt, das ist die bekloppteste Idee des Podcast-Universums. Also,
ja, das ist ja nah beieinander. Und ich merke ja auch, ihr versucht es mit Zucker. Da bin ich ganz scharf drauf.
Bitte,
da habe ich schon zwei Teile von gegessen. Unbedingt. Jetzt nehme ich das dritte. Da ist Marzipan mit drin.
Ja.
Was ist das? Wo gibt's das? Was kostet das?
Genieß es einfach. Genieß
köstlich.
Es einfach.
Das ist jetzt aber sehr geheimnisvoll.
Köstlich.
Laura, es ist ja deine Folge. Machen wir jetzt
Folge.
Einen Deal. Willst du zuerst sagen, was passiert, oder soll ich sagen, welcher Thorsten hier sitzt?
Ja, weil man denkt sich jetzt bestimmt, die Stimme kenne ich auf jeden Fall.
Ja.
Dann stell ihn doch erstmal vor.
Da mache ich das mal, ne? Bei uns sitzt nämlich Thorsten Schorn. Thorsten ist ein echter Kölsche Junge, wenn ich dazu sagen darf.
Ja, da hat sich, ja.
1900 geboren, das verraten wir nie, nur, da beißt die Maus keinen Faden ab, ich bin nach wie vor der Älteste heute auch in dieser Folge.
Also ich war 17, als Kein Pardon ins Kino kam.
Okay, aber ich weiß noch viel mehr über dich, denn du hast von 1997 bis 99 ein Volontariat bei Radio Neandertal in Mettmann absolviert. Ob er da auch Samba in Mettmann getanzt hat, ist bis heute nicht überliefert.
Jetzt liest du aber wirklich Wikipedia vor.
Natürlich, man kennt dich von unterschiedlichen Radioformaten beim Hessischen Rundfunk und natürlich von 1Live.
Das ist falsch, vom Hessischen Rundfunk kennt man mich nicht.
Dann musst du deinen Wikipedia-Eintrag korrigieren.
Steht das da so drin?
Ja? Da steht das.
Also auch,
das kann man das selbst ändern?
Das funktioniert immer so, also... Olli fasst immer alles, was er findet, zusammen. Die Leute beschweren sich immer und sagen, das stimmt doch alles gar nicht. Und ich ändere dann nachher dein Wikipedia.
Ah, toll. So. Hast du da so einen Zugangscode?
Ja.
Oh, gut.
Da dann lass uns weiter auf die Suche machen, was nicht stimmen könnte. Ich habe richtig Achselschweiß. Pass auf. 2015 hast du hoffentlich den Deutschen Radiopreis als bester Moderator gewonnen.
Ist der mir hinterhergeworfen.
Oh, und ihr kennt Thorsten aus Formaten wie Wer wird Millionär, Stern-TV, Zimmerfrei und vielen weiteren Sendungen auf den unterschiedlichsten Sendern wie dem WDR, Vox und der ARD. Außerdem bist du der sogenannte Offsprecher beim Erfolgsformat Shopping Queen.
So.
Und seit August 2018 Spielleiter und Kommentator der Unterhaltungsshow, denn sie wissen nicht, was passiert mit Jauch, Gottschalk und Schöneberger. Moment, im Mai 2024 kommentierte Thorsten zum ersten Mal die Halbfinals und das Finale des Eurovision Song Contest aus Malmö. Und ich hoffe, das bleibt auch so, denn du hast das, und das sage nicht nur ich, sensationell gemacht. Herzlich willkommen, Thorsten Schorn.
Vielen Dank.
Bitte.
Bei Kritik kann man sich wehren, beim Lob ist man immer so machtlos.
Ja, das ist eine unserer Schwächen, aber das
da muss
man jetzt
einfach
aushalten.
Annehmen, ne?
Genau.
Ja.
Ich habe dich gefragt, du kommst, hast gesagt, du bist großer Kein-Pardon-Fan.
Ja.
Und deshalb musst du ja heute hier sein.
Wir beide haben oft miteinander geschrieben, telefoniert und ich sagte immer, ja, irgendwann kriegen wir das bestimmt hin. Und hey, heute ist der Tag.
Es ist soweit.
Nein, ich freue mich wirklich, weil ich habe den Film, ich weiß das noch deswegen so genau, dass ich 17 war, 1993, weil ich war in der Premiere.
Nein, im Zoopalast in Berlin.
War die da?
Ja.
Ah, dann war ich bei der Zweitpremiere. Ich war im Cinedom Kino 4 in Köln. Das nannte sich aber auch Premiere.
Ja, die Kölner Premiere.
Ja, vielleicht auch das. Das war ja so eine...
Teppich?
Ja, da war ich aber weit von entfernt. Ich habe irgendwie für 14 statt für 12 Mark, also es war so einen kleinen Aufpreis gab's, konnte man eben diese Premierenkarten ganz normal kaufen.
Ja.
Und der Cast war dann da, Happe Kerkeling hat nach dem Film noch Hallo gesagt und man konnte Fragen stellen. Ich war nach dem Film sprachlos und hatte keine, sonst hätte ich die gestellt.
Aber warum sprachlos?
Weil ich fand das super.
Okay.
Also das war genau mein Thema, das war ein Humor, der mich gepackt hat. Und man muss dazu ja auch wissen, in den 90er Jahren war ja Harpe Kerkeling State of the Art, was Unterhaltung im Fernsehen anging. Also der war ja im Grunde das, was heute Joko und Klaas und Jan Böhmermann zusammen sind, war der alleine auf zwei Beinen. Das war ja bahnbrechend und einzigartig, mit einer laufenden Kamera einfach in irgendeine Preisverleihung oder da auf die Party zu gehen und die Leute was Beschämendes zu fragen oder durch den Zug zu laufen, Sackhüpfen zu spielen und dann eine Mitropa-Kaffeemaschine auszuspielen. Also Kein Pardon ist der Film, total normal, die Unterhaltungsserie da von Radio Bremen. Und das war unglaublich cool, was der da mit kleinem Besteck veranstaltet hat.
Ja.
Ja. Und ich bin damals, ich meine mit meinem Schulfreund Christian, sind wir dann mit dem Zug aus Pulheim nach Köln reingefahren und waren da im Cinedom und guckten eben die Premiere. Ich glaubte, es wäre sie auch deutschlandweit gewesen. Dann Ja, habe ich jetzt das auch erfahren. Dann eben nur die Kölner Premiere ja, von Kein Pardon, aber eben mit Harpe Kerkeling.
Und hast du eine Frage gestellt?
Nee. Die hat er doch ach so. Gesagt, das wäre mir aber, ja, kann ich verstehen. Okay.
Da waren was halten Sie von Atomwaffen? Sind Sie dafür?
Ja, da wurden dann so Fragen gestellt, was wird denn jetzt aus Henne? Und dann hat Habe auch so ein bisschen gesagt, naja, vielleicht schreiben wir das Drehbuch weiter, ist aber offenbar selbst auf den Trichter gekommen, dass das wirklich eine in sich abgeschlossene Geschichte ist. Also wie willst du das weitererzählen?
Ja, da haben wir mit Thomas Hermanns schon viel drüber gesprochen. Vielleicht gibt's es ja
gibt es ja die, wir haben ein Video geguckt, wir haben das Paulinchen-Video gefunden, das darfst du auch gleich mal anfassen, was Herr Harpe Kerkeling 1993 geklaut worden ist. Wir haben es ja hier.
Was darf ich anfassen?
Harpe Kerkeling wurde sein Paulinchen geklaut.
Nein.
Und ach, wir haben es ja wieder.
Nichts Sexuelles, Thorsten, das war jetzt.
Ja. Das habt ihr hier?
Ja.
Ihr habt das Paulinchen?
Wo ist es denn? Ich hole es.
Ja, da im Koffer.
Ja, ich hole es.
Und bei der Recherche dazu hat Harpe Kerkeling also ich habe rausgefunden, dass Harpe Kerkeling ein TikTok-Video mit Filmstarts.de gemacht hat und da sagt er überlegt immer noch Kein Pardon 2 zu drehen.
Ach doch.
Ja. Und deshalb denken wir die ganze Zeit darüber nach, wie das aussehen könnte. Kommen wir aber zu keinem Schluss.
Denny, es ist dein Paulinchen. Es ist hoch und heilig. Niemand traut es sich anzufassen.
Nee, und auch die allein schon, wie du es gefunden hast. Das ist.
Und deswegen musst du es dem Thorsten geben.
Hier bitte.
Wo ist das denn her?
Aus Amerika.
Du musst dir Folge 53, also du musst dir eigentlich...
Ich habe nicht alle gehört.
Nee, aber du musst nur die hören, das ist irre, was der gemacht hat.
Ei, Paulinchen. Toll, ich habe es in der Hand. Auch können wir gleich noch ein Foto machen?
Aber ja, unbedingt.
So was dacht man aber nicht.
Toll.
Genau.
Ich bin begeistert. Ich habe ja zu Hause auch noch geguckt, was ich finde, zu Kein Pardon. Ich bin nicht in den Keller gegangen. Im Keller habe ich meine CD-Sammlung. Die habe ich in 2 Umzugskartons gepackt, habe die extra so da reingepackt, dass sie alphabetisch sortiert ist. Ich weiß, A liegt oben. Es sind 2 Kartons. Ich vermute, K ist im ersten Karton ganz unten.
Ja.
Und HP hat mir die CD auch irgendwann signiert, also das Booklet vorne. Und da war ich jetzt dann nicht nochmal runtergestackst. Ich habe gefunden, das brauche ich jetzt eigentlich gar nicht auszupacken, weil ihr habt es hier selber liegen, als Untersetzer fürs Mikrofon. Das Buch, das habe ich
noch. Also das gibt's doch nicht. Ah, oh, du bist auch ein Buch, weil ich liebe es.
Ja. Wo toll. Hast du es her? Weißt du noch, wo du es gekauft hast?
Ja, nicht aus einem Antiquariat wie du, weil ich ja in einem Alter bin, wo man das wirklich dann damals für 9,90 Mark in der
wirklich?
Buchhandlung
gekauft hat. Hast du das wirklich in der Buchhandlung gekauft?
Ja, ich meine, bei einem Auto wäre das jetzt viel wert, weil ich könnte sagen, aus erster Hand.
Ja, stimmt.
Aber deine Seiten sind viel vergilbter als unsere, guck mal.
Ich habe noch gefunden, ein Autogramm von Dirk Bach.
Oh. Ja, und was nämlich in deinem Wikipedia-Eintrag nicht steht, wir aber erfahren haben, dass du Warm-Upper bei Lukas warst. Richtig?
Ja, auch da, genau.
Ja, auch toll. Wer hat das Adjektiv gefehlt?
Ja, ich habe ja.
Warm-Upper bei Lukas?
Da habe ich ja mit 18 mit angefangen, grundsätzlich mit Warm-Up. Erst bei Frank Elstner, bei Jeopardy und dem. Ich glaube, der Markt ist ein bisschen übersichtlich, was das Personal angeht. Und irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wie das kam, hatten die Jungs, es waren glaube ich fast nur Jungs, die bei dieser Produktionsfirma damals gearbeitet hatten, waren dann aufmerksam auf mich geworden. Ich war dann irgendwie 18, 19, 20 und habe dann bei Dirk Bach eben das Warm-up machen können für Lukas. Und es war toll, ich habe die blödsten Witze gemacht und das hat man mir verziehen. Weil die sich dachten, ach, der Junge ist irgendwie ganz süß.
Ah. War es in dem Publikum die grau bestrumpften Omas? Oder?
Ja, so in etwa. Nee, war ein dankbares Publikum.
Das ja, aber wie bist du denn da rangekommen?
Ich weiß es nicht mehr, es ist zu lange her.
Echt? Einfach so, das ist so wieder so ein Zufallsprodukt.
Ja, ach, vielleicht. Da ruft der eine den anderen mal an, man sucht jemanden, ach, kennst du noch jemanden, der Warm-up machen kann? Und so kam ich da irgendwie dazu.
Und was war dein eigentlicher Plan? Du hast ja nicht gedacht, ich werde Warm-upper, wenn
ich
so, groß werde. Ach
so, ich ging ja noch zur Schule, ich machte ja noch Abitur und dann habe ich Zivildienst gemacht. Und das war ja damals auch, ehrlich gesagt, ganz angenehm. Ich bin 13 Jahre zur Schule gegangen, habe ein Jahr oder 13 Monate sogar Zivildienst gemacht. Mhm. Und dann bist du ja irgendwie 20 und hast viel eher eine Idee, was du beruflich machen willst, als heute, wo du mit 17, also mit Abitur fertig bist, mit einer Lehre natürlich noch viel früher und dich entscheiden sollst, wo soll's denn hingehen?
Mm.
So, ja. Und da habe ich dann damals gedacht, Radio wäre eigentlich ganz schön, habe ich immer schon gerne gemacht, schon in der Schule und sogar in meinem Kinderzimmer. Mit 10 habe ich irgendwie zwei Kassettenrekorder zusammengestöpselt mit einem Mikrofon und Kassetten aufgenommen, habe da moderiert und dann habe ich so eine Ausbildung beim Radio gemacht. Das war das Volontariat, von dem du eben gesprochen hast.
In Mettmann.
Ja, Samba in Mettmann. Ich dachte einfach, Neandertal, das klingt ja lustig, da bewerbe ich mich mal. Ja. So bin ich da eigentlich gelandet.
Weil sich das lustig angehört hat.
Radio Neandertal.
Geil. Ja, aber so ging es mir ja auch.
Dass das Neandertal ein Dorf in der Nähe von Düsseldorf ist, in dem man eben den Neandertaler gefunden hat, das war mir zu dem Zeitpunkt nicht klar. Das wurde mir am Geschwister-Scholl-Gymnasium in Pulheim nicht beigebracht.
Ich bin auf das Geschwister-Scholl-Gymnasium in Thüringen-Sondershausen gegangen und durch meine Schule auch. Und ich bin auch nach NRW gezogen. Ach, das Neandertal gibt es ja wirklich. Ach so. Das war mir auch nicht bewusst. Ich dachte, das wäre so einfach so nach dem Erfinder, der das gefunden oder so.
Also der hat es gefunden, ach so, okay.
So, Moment, aber wir waren ja bei den Sachen, die ich irgendwie zu Hause noch suchen wollte.
Ja.
So, und damit ihr auch wisst, dass ich wirklich belegbarer Fan bin, und das habe ich jetzt nicht vor kurzem bei eBay gekauft, ich habe noch von damals die Originalfilm-Aushangfotos. Von dem Film.
Ja.
Ach, bist du denn da dran gekommen?
Wir müssen für die Hörerinnen und Hörer gerade das Gesicht beschreiben, das Laura in dem Moment gemacht hat. Irgendwie wie so ein 7-jähriges Mädchen, wenn an Weihnachten von Barbie der Bus reingefahren wird, oder?
Ja.
Oh.
Wow. Ja, das finde ich ja großartig.
Ja, die liegen irgendwo bei den Fotos. Ich habe mehrere Fotokisten. Ich habe sie jetzt heute früh nicht auf die Schnelle gefunden. Ich dachte, ich weiß, wo sie liegen. Wusste ich dann jetzt aber doch nicht.
Und jetzt fühle ich mich ein bisschen zurückversetzt in meine Zeit, weil ich habe nämlich irgendwie während meiner Schulzeit und Studium dann zuerst im Pizzaladen und dann im Kino gearbeitet und musste immer die Schaufenster damals noch mit den aktuellen Postern bestücken und diesen Szenenfotos oder wie man sie halt auch irgendwie nannte. Deswegen, das war jetzt auch emotionale Erinnerung für mich.
Ja, gibt es das heute noch, diese Fotos?
Nein, heute ist alles digital und so.
Ne? Der Fachbegriff ist jedenfalls Filmaushangfotos. Unter dem Namen findet man sowas auch entsprechend da im Netz. Und ich habe die damals, weiß gar nicht, von irgendeinem Kino, weiß nicht, ob ich im Cinedom, also in Köln einfach nachgefragt habe.
Ja.
Ich habe die. So, das sind dann eben diese Szenenmotive, die man früher einfach in so eine Korkwand gepinnt hat und dann sich überlegt hat, in welchen Film gehe ich heute Abend. Ach, das sieht ganz toll aus. Und da gibt es auch, glaube ich, ein Foto von HP mit seinem Berlinchen. Oh.
Wir müssen sehr auf das Berlinchen aufpassen, dass wir diesen Raum nicht verlassen. Das ist nämlich der einzige Grund, warum wir Habe Kerklinger Presse in diesen Podcast zu kommen. Das ist endlich zurückgegangen nach 30 Jahren. Wenn das weg ist, sind wir verloren.
Ja, dann haben wir nichts mehr.
Weil, wie gesagt, in Folge Nummer
53 ist einer der absurdesten, also was dieser Mann, ich sag's gern nochmal, da hingelegt hat, um dieses Paulinchen zu kriegen.
Weil der Harpe nämlich im Audiokommentar des Films tatsächlich erzählt, dass das Paulinchen vom Set geklaut wurde. Es gab es nicht mehr, so wie er es immer auch in total normal hatte. Und
das muss man
gefunden.
Sich mal vorstellen.
Ja.
Der Audiokommentar ist sehr hörenswert auf der DVD. Mhm. Kann ich bei Streaming auch den Audiokommentar anwählen?
Ich glaube nicht. Oder?
Ich weiß es nicht.
Ich weiß es auch.
Wir waren ja zu dumm. Martin Reinl hatten sie aus der DVD gebracht, hatten sie die DVD ja gegeben.
Die Folge habe ich gehört,
Wir wussten nicht, dass dieser Audiokommentar existiert, deshalb ist, also, das war erst, wir haben...
Ist für so einen Podcast Minute für Minute gar nicht so schlecht.
Ja, wir sind ein Hobby-Podcast. Ja. Wir machen halt auch Fehler.
Da musste der Martin erst kommen.
Ihr macht nur Fehler.
Aber warum sollte man einen Podcast machen, wenn man nach jeder Folge 8 E-Mails kriegt von Leuten, die es besser wissen?
Ich habe ja die DVD, da war sie irgendwann mal im Angebot für 5,99. Habe ich 10 Stück gekauft. Und nicht damit ich gucke, ob es nochmal ein alternatives Ende gibt. Nein, aber einfach so, wenn ich Kolleginnen und Kollegen ins Herz geschlossen habe und wir irgendwann über den Film sprechen, weil ich finde, das ist ein Muss, wenn du irgendwas mit Fernsehen machst und dann höre ich, ach ja, kein Pardon, habe ich noch nie gesehen. Dann gucke ich, dass ich am nächsten Tag, solange das Lager noch nicht leergeräumt ist, eine DVD.
Ja, super.
Das ist so schlau.
Aber auch eine der verrücktesten Sachen, die wir hier gehört haben, nachdem Thomas Hermanns den Original Glückshase im Keller hat, finde ich das eine Information, dass Thorsten Schorn einfach, ich stelle mir gerade vor, wie so ein ganzes Regal, bei 10 untertrieben, er hat kokettiert, eigentlich sind es 100 gewesen.
Ja, ich habe ein DVD-Regal und da stehen die auch drin. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie viel ich noch auf Vorrat habe. Ich glaube 3. Und dann muss ich immer den Staub wegblasen, der sich oben auf dem Plastik abgesetzt hat, weil ganz ehrlich, das DVD-Regal ist reine Dekoration. Ich räume es nicht weg, weil, also es ist ja da, es ist fest verbaut und was soll ich stattdessen reinstellen?
Ja.
Preise übersichtlich.
Und auch meistens größer, als eine DVD hoch ist. Aber ich fange das an.
Es ist nach wie vor, denke ich, ist der Film ja auch, es ist eine Komödie, ja, aber auch eine Dokumentation, wie es beim Fernsehen läuft. Mhm. Ich weiß nur, ich habe meine Eltern, da war ich gerade ausgezogen, abends besucht. Da lief, glaube ich, auf RTL 2015, kein Pardon, das lief so nebenher. Und dann sagte ich, ach ja, kein Pardon. Mensch, da seht ihr mal, wie das da so zugeht, wo ich arbeite. Das fanden die überhaupt nicht lustig. Die konnten da gar nicht drüber lachen, weil sie, glaube ich, gerade so die Szenen gesehen haben, der Minute, die wir auch gerade gehört haben. Also wo Peter Schlönskes Charakter so ein bisschen kippt. Ohne Erklärung, warum eigentlich.
Wie stehst du zur zweiten Hälfte des Films? Wir müssen das alle Leute fragen.
Ab wann beginnt für dich die zweite Hälfte des Films?
Ab dem Kippmoment.
Danke, Olli.
Also ab, wo die eigentlich ein Jahr später Peter Schlönz gewacht auf und hat die Batzenwerbung gemacht. Da finde ich, trennt sich der Film ja in diese beiden Hälften.
Ja, es ist nicht nachvollziehbar, warum Peter Schlönzke plötzlich so ein Blödmann wird. Also die Erfahrung, die ich gemacht habe, alle die, und da kann ich ja die positiven Namen auch nennen, also nimm eine Barbara Schöneberger, Thomas Gottschalk, Günter Jauch, auch Guido Maria Kretschmer, die sind ja im Fernsehen überhaupt nicht anders, als sie persönlich sind. Also als würdest du abends mit ihnen ein Bier trinken. Die sind genau so. Und das ist ja auch die Stärke dieser Leute. Und deswegen sind sie ja auch da, wo sie sind, weil das eben ihre Persönlichkeit ist, die sie dann im Fernsehen nochmal zeigen. Und die Persönlichkeit von Peter Schlönzke nehmen wir ja anfangs ganz anders wahr. Und das ist vielleicht so auch die kleine Schwäche dieses Films, dass ich als Zuschauer nicht mitgenommen werde auf die Reise. Was war da los? Ja. Was ist passiert in diesem einen Jahr? Weil wer vorher ein Herzensmensch war, ist es auch, nachdem da zig Sendungen mit jemandem abgedreht worden sind.
Das finde ich jetzt wirklich eine spannende Sichtweise, weil ich immer automatisch gesagt hätte, ja, das Showbiz hat die Leute, also hat ihn halt so gemacht, weil ihm der Erfolg zu Kopf steigt und weil er alles nachgetragen kriegt und auf einmal so ein Arsch wird. Aber
nee, glaube ich nicht. Ja. Also es gilt ja auch so ähnlich fürs Musikgeschäft, wo du ja auch Leute hast wie Amy Winehouse, tragisch verstorben, bevor sie 30 Jahre alt wurde. Und da ist immer die Frage, ist es das Musikgeschäft, was die Leute kaputt macht? Mhm. Oder zieht vielleicht das Musikbusiness auch Leute an, die ohnehin in ihrer Persönlichkeit so ein bisschen kaputt sind? Und das macht es deswegen so spannend.
Okay.
Das Musikgeschäft ist da nochmal ein bisschen anders. Aber ich glaube, das gilt so ähnlich auch im Fernsehen, dass du manchmal ja Formate hast mit Persönlichkeiten, die jetzt da sind, weil sie interessant sind, aber die möchtest du jetzt privat gar nicht unbedingt kennenlernen. Mhm. Mit denen hatte ich aber noch nie zu tun.
Boah.
Das sagen irgendwie alle, ne?
Das stimmt.
Ich glaube, da gibt es so ein Geheimweb, so ein Club, da muss man was unterschreiben.
Mit Blut.
Ist vielleicht auch einfach die rettende Tür, bevor ihr anfangt, Fragen
nein,
zu stellen.
Niemals, nein, niemals.
Yeah, mit wem war es denn schwierig? Nee, erzähl doch mal so.
Keine Namen, aber einen kleinen Tipp.
Ich möchte gerne
uns hier. Na, was ist eure Erklärung? Was ist da passiert?
Na, aber ich wollte gerade noch fragen, also du warst eigentlich genauso wie fast alle, dass man irritiert war, wie es weiterging und nicht abgeholt wurde. Das hast du gerade auch gesagt. Hast du es damals auch schon so empfunden oder erst später? Weißt du das noch?
Damals habe ich es vielleicht so gefühlt, als ich das erste Mal gesehen habe. Es hat mich irritiert, aber ich hätte das jetzt nicht so beschreiben
benennen können. Okay, ja. Okay. Wie oft hast du den Film schon gesehen?
10 Mal.
Oh ja, dann bist du ja hier sehr gut aufgehoben. Jo.
Aber immer die gleiche DVD.
Ja, man sieht auch schon, dass sie sich ein bisschen abgenutzt hat.
Und wie hast du die Liebesgeschichte empfunden? Damals?
Ach, überflüssig.
So, vielen Dank. Hätten wir das auch abgehakt?
Ja, das genau.
Ja, aber da, also um jetzt mal mit einem ganz großen Film zu vergleichen, da wollte Kein Pardon vielleicht auch so ein bisschen sein wie Titanic.
Okay.
Nur den Untergang des Schiffs hätten wir ja nicht sehen wollen. Mhm. Es gehört vielleicht doch auch immer so eine kleine Liebesgeschichte dazu.
Ja.
Ja, die ist hier ein bisschen holprig erzählt, also mich catcht sie nicht so ganz. Mein Herz glüht nicht, wenn sich Peter und Ulla gegenüber sitzen. Mhm. und sie sich fast küssen und ja, aber das macht für mich den Film jetzt nicht schlechter.
Ja.
Gehört dann dazu.
Ja, Ulla tut uns ja immer am meisten leid, also vor allem Annette Kruschke, die Ulla spielt, weil ihre Rolle so indifferent ist. Sie ist nichts Halbes, nichts Ganzes, nicht richtig ausformuliert. Sie ist irgendwie eine Nebenrolle, aber eigentlich Hauptcast. Also es ist ganz wirr irgendwie alles.
Ja.
Und sie ist einerseits Esoterikerin, andererseits tot. Also es ist alles so komisch.
Ja, am meisten tut es mir dann leid für Ulla, dass es den Job eigentlich so nicht mehr gibt.
Mhm.
Also mach mal die Hose auf. Um so das Geräusch von einem Reißverschluss zu haben.
Doch kaum.
Also ich kenne das im WDR, da gibt es im Hörfunkstudio, im Trickstudio, gibt es auch immer noch so da diese Matten, die dann Laufgeräusche nachmachen. Aber so eigentlich das, was Ulla da repräsentiert in so einem Fernsehstudio, dass sie da für den Ton und die Effekte zuständig ist, das ist nicht mehr so existent.
Mhm. Das kommt alles vom Band.
Gar nicht mehr?
Na, das machst du anders. Also sie versucht ja dann, was war das da am Anfang? Also jetzt lange her, dass ich zum 10. Mal den Film gesehen habe. Sie versucht doch da vorne, wenn sie eingeführt wird, irgendein Geräusch zu produzieren. Oder ja, das war ja auch mit der Hose.
Genau,
ah, das klingt alles nicht. Und dann kommt Peter rein und sie sagt, mach mal die Hose auf.
Mhm.
Also ich weiß ja, wo ich meine Effekte habe oder mach die dann inzwischen
am Computer. Stimmt auch wieder. Stimmt.
Hast du Zitate aus dem Film in dein Leben übernommen, schon damals oder immer mal wieder?
Guter Freund von mir heißt Peter, ich begrüße ihn natürlich immer. Peter, du schaust fantastisch aus.
Wirklich?
Ja, klar.
Ja, das ist super.
Stimmt, da habe ich noch nie drüber nachgedacht.
Das Zitat hatten wir noch
Peter
nicht.
Peter heißt.
Ja.
Das ist ja großartig.
Ja.
Und ist er denn jedes Mal genervt oder denkt er, ach komm.
Nee, der spricht es ja mit.
Ach so,
der findet es ja genauso toll.
Ah ja, okay, das ist auch ein Kein-Pardon-Fan.
Ja, und ansonsten, wenn man sich austauscht, ob jetzt etwas komisch ist oder noch nicht so richtig funktioniert, bindet man es gerne ja auch ab mit, sonst ist es nicht komisch, sonst ist es nur platt.
Sehr schön.
Hardy Loppmann.
Ist das nicht so ein dicken, coole Augen? Ja. Man muss es sagen, wenn jemand den Namen sagt.
Wie dieser Hase auf dem Boden liegt und mit diesem Ohr wackelt. Wir haben ja noch in Minute 1 behauptet ja der kleine junge Peter Schlönske, der Hase wäre voll elektronisiert und ein Roboterhase.
Ja.
Da liegt dieser Hase quasi mit einem Menschen, aber dann kann nur noch dieses Ohr wackeln. Und der Regisseur steigt drüber und kümmert sich um Peter. Das ist das Demütigendste, was ich je gesehen habe. Ist Fernsehen so, Thorsten Schorn?
Nein, natürlich nicht. Da kommt nie jemand zu Schaden. Aber zum Beispiel nehmen wir mal, denn Sie wissen nicht, was passiert, wo wir ja auch oft rasante, spektakuläre Spiele haben. Ich schaue, dass ich die auch immer selber mal ausprobiere. Und wir feilen ja noch dran, ist das überhaupt machbar? Funktioniert der Aufbau? Die Sachen sind oft selbst gebaut. Passt das alles, dass die sich da auch nicht wehtun? Und wenn du dann selber irgendwie an die Grenzen deiner körperlichen Belastbarkeit gerätst, das interessiert dann weniger als, pass auf, dass du es nicht kaputt machst. Wir haben nur 4 Stück davon.
Während du dann so Klötzen hängst und ja.
Ja.
Aber wird heute noch beim Fernsehen so geknutscht? Hallo, und hier sagen wir du.
Oh ja, wird?
Ja, aber so haben wir das doch vorhin auch gemacht, oder?
Das habe ich nicht mitbekommen, da war ich woanders.
Nö, aber so klar, Küsschen links, Küsschen rechts ist.
Da ist es ja sehr extrem, so auf den Mund und so ein bisschen übergriffig und denkst du dir, ja. Nee,
auf den Mund habe ich jetzt lange nicht mehr gehabt.
Bei uns sagt man, du.
Muss ich mit Günther ja auch nochmal sprechen.
Thorsten, ich habe dich hier eingeladen, weil, und das ist jetzt meine Arbeitsthese, du kannst sie direkt von Nein ablehnen oder sie annehmen.
Es war allein Dennis' Idee, das stimmt, ja.
Ich habe dich hier eingeladen unter meiner Arbeitsthese. Du bist hier der neue Peter Schlönske. Du hast eine Fernsehsendung, die ESC, nach 30 Jahren vom Kommentator übernommen. Und quasi hast die Sendung übernommen und ja.
Und der Vergleich ist jetzt,
dass ihr euch auf dem Flur unter Umständen begegnet seid und nicht gewusst habt, grüße ich jetzt den anderen oder nicht? Oder können wir davon ausgehen, dass das alles wesentlich friedlicher verlaufen
ist? Ich dachte jetzt, es ist der Vergleich, weil Witzigkeit kennt keine Grenzen, ist im Grunde nichts anderes als der Eurovision Song Contest. Da würde ich jetzt widersprechen.
Ja.
Weil das ist, für mich ist das so eine der genialsten Hüllen, die es im Fernsehen gibt. Also eigentlich ein zeitloses Format, im Grunde auch wie Wer wird Millionär, was eine wunderbare Quizshow ist und jedes Mal neu aufgeladen wird mit aktuellen Fragen und so ist auch der Eurovision Song Contest im Prinzip mit leichten Abwandlungen immer mal wieder bei der Punktevergabe ein alljährlicher Musikwettbewerb, zu dem jedes Land einen Song schickt, mit dem es glaubt, irgendwie weit vorne zu landen. Und so ist für mich der Eurovision Song Contest alljährlich ein großes, zeithistorisches Dokument. Ich kann es nicht anders sagen.
Tja, da bist du mit deiner These aber schnell auf Granit gestoßen.
Sehr gut, so bin ich schnell.
Aber der Vergleich, 30 Jahre war jemand anderes. Und
nee, mir geht es vor allem um die Emotion. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das ist. Ich liebe den ESC.
Oh ja, okay.
Ne? Seitdem ich in Köln wohne, gucke ich den jedes Jahr. Nee, weil ich bin anders sozialisiert worden. Das war für mich, in meiner Welt in Thüringen kam Kessel der ESC nicht vor.
Genau. Ja. Also ich im Schlafanzug 83 Nicole vom Fernseher. Also
mir geht's
das schon auch in Niedersachsen.
Es war 82.
82.
Auch die Emotion eher. Also wie ist das? Also wie ist das, so eine Sendung zu übernehmen? Also was ist das für eine Bürde, für eine. Also wie aufgeregt ist man auf einer Skala von 1 bis 10?
Also der Peter Urban, der hat das 25 Jahre lang gemacht und das finde ich schon irre und kann mich auch nur verneigen, weil ich mir selber als ja auch ESC-Heavy-User nie habe vorstellen können, dass der das eines Tages mal nicht mehr macht. Der hat es mit einer unglaublichen Präzision auch gemacht, mit einem tollen, ihm eigenen Witz. Und ich fand das super, wie er das dort jedes Jahr abgeliefert hat. Und ja, nun ist er auch Mitte 70 und es war klar, eines Tages kommt der Tag, wo ihm jemand nachfolgen wird. Und jetzt habe ich das einmal gemacht und lustigerweise hat das Online-Portal queer.de vorgerechnet, wenn Thorsten Schorn so lange durchhält wie sein Vorgänger Peter Urban, kommentiert er seinen letzten Eurovision Song Contest im Jahr 2050. Und da weiß ich nicht, ob das nicht als Drohung gemeint gewesen war. Ich habe dann gedacht, ja, ich habe Zeit, um mal ein Zitat aus Kein Pardon zu benutzen.
Du bist jung, unverbraucht.
Auch das.
Hast du das auch gesagt, als du die Anfrage kam?
Ja, also das ist jetzt nicht die erste Fernsehshow live, die ich irgendwie kommentiere. Ich mache ja auch zum Beispiel die Verleihung vom Deutschen Radiopreis, hinter der die gleichen Leute stecken wie auch beim Eurovision Song Contest. Deswegen waren wir da relativ schnell im Gespräch. Den ESC jetzt viel bedeutender als beides zusammen natürlich noch. Der Kölner Rosenmontagszug im ersten Lev Fastelovens Jäckel. So, und von daher ist das handwerklich, was ich da gemacht habe, mir durchaus schon jahrelang vertraut gewesen. Aber, Danny, um auf deine Frage zurückzukommen, das ist schon irre. Du sitzt da oben irgendwo unter der Decke in so einer Halle, machst da deinen Job und zwischendurch laufen ja immer diese 3 Minuten Musik. Und da habe ich mich schon ertappt, wie ich in Malmö ein paar Mal da saß. Irre. Das ist Wahnsinn, dass ich das jetzt hier machen darf, den Eurovision Song Contest, den ich genauso wie du, Olli, erste Mal bewusst, weiß ich so rückblickend, 1982, als Nicole gewonnen hat mit ein bisschen Frieden, im Fernsehen gesehen habe. Da war ich 6 Jahre alt und ich bin da triumphierend und jubelnd durchs Wohnzimmer gerannt, so wie andere Jungs, wenn Deutschland Fußball-Weltmeister wird.
Man kann es halt nicht verbergen, schon in jungen Jahren nicht.
Ja. Ja, eigentlich hätte man da schon auch andere Details meines Lebens erkennen können. Aber damals war es dann nur die kindliche Freude über einen Musikwettbewerb, den wir gewonnen haben. Und seitdem habe ich das jedes Jahr dann wirklich auch verfolgt. Mit allen Höhen und Tiefen.
Und warst du vorher schon auch mal, wahrscheinlich, ne, wenn du sagst, du bist irgendwie Mega-Fan, vor Ort bei Eurovision Song Contest in Städten und so?
Ja, also zuletzt davor in Turin, das war 2022, 23 Liverpool haben wir nicht gemacht, die Flüge waren günstig, aber die Hotelpreise, das war alles so absurd und da musst du ja immer gucken, wie du noch an Karten kommst und es ist ja auch so, das in der Halle zu sehen, das ist schon toll, also diese Show mal live zu erleben. Es ist am Ende aber eine Fernsehshow.
Ja.
Und am besten kannst du sie genießen, wenn du sie im Fernsehen guckst. Und ich liebe gutes Fernsehen, ich liebe gute Musik und das wird hier beidermaßen bedient.
Oder auch nicht. Also die wegen der Musik. Also
ja,
es kommt drauf an.
Na guck, es sind ja immer 3 Minuten. Also die sind ja dann auch schnell vorbei, wenn es dir mal nicht so passt. Aber ich sage auch immer, dieser Eurovision Song Contest, das ist ja dann doch was anderes als ein Sportevent. Nehmen wir mal Fußball. Da fieberst du natürlich automatisch mit deinem eigenen Land mit. Vielleicht hast du, ja, weil du irgendeinen Fußballer besonders magst, noch so eine zweite Liebe zu einer anderen Nation. Aber beim ESC geht das ja viel leichter als bei jedem anderen Wettbewerb. Du bist erstmal mit einer gewissen Begeisterung für dein eigenes Land dabei, weil du dich vielleicht auch freust, in unserem Fall, wenn Deutschland mal irgendwann wieder den ESC ausrichten darf. Und dann ist es ja durchaus erlaubt und auch gern gesehen, wenn du dir die Songs anguckst, ja, und du magst noch ein anderes Lied, ja, dann drück doch auch diesem Land die Daumen. Es ist vermutlich das Land, für das du später anrufst. Und es ist ja völlig okay, wenn du nicht nur für dein eigenes Land hier die Daumen drückst, sondern noch für ein anderes, wo dir einfach der Song gefällt. Dieses Gleichartige ist ja auch das Tolle hier. Jedes Land hat die gleichen Chancen, egal wie groß es ist, egal wie viele Einwohner es hat und auch völlig egal, wie oft dieses Land schon im Vorfeld den ESC mal gewonnen hat. Also so einen Favoritenstatus gibt's ja nicht, weil du letztes Jahr gewonnen hast, sondern neues Jahr, neues Glück. Jedes Land startet wieder mit einem weißen Blatt Papier und versucht, den Wettbewerb zu gewinnen. Manche Länder vielleicht auch nicht. Da gibt es diesen wunderbaren Netflix-Film, da kann man sich mal anschauen, was dahinter steckt, wenn man manchen Ländern vielleicht unterstellen möchte, ihr wollt doch gar nicht. Oder warum habt ihr ausgerechnet diesen Act ins Rennen geschickt? Ah, okay. Story of Fire Saga.
Ah, ja. Aber kommt Thorsten, ganz Schone. Ehrlich, ich muss
er hat einen ähnlichen Kultcharakter natürlich auch wie Kein Pardon.
Darf ich noch einen Satz zum ESC sagen?
Ja.
Und dann, weil es mir wichtig, was ich unterstützen würde, ist, deswegen habe ich auch gefragt vor Ort und so, ne? Ich habe das auch immer nur aus dem Fernsehen gekannt und bin dann irgendwie vor 10 Jahren, in den letzten 10 Jahren war ich irgendwie so 5-6 Mal mit unterschiedlichen Freundeskonstellationen irgendwie da. Und es ist, wenn man es vor Ort erlebt, es ist wie Olympische Spiele in Schwulen und in Musik. Es ist einfach sensationell. Ich kann es nur empfehlen, das irgendwie zu machen. Und meine letzte Frage, glaubst du, dass die Bettina mit ihrer Mama als deutscher ESC-Beitrag eine Chance hätte? Oder hältst du es für ausgeschlossen?
Schöne Idee. Sehr gut. Mein Vati hat 3 grunzende Schweine.
Ja, oder ein neues Lied.
Ja.
Was Neues.
Also ich glaube, es braucht 3 Grundzutaten, um den ESC zu gewinnen. Das ist eine gute Komposition, das ist ein guter Text und vor allem auch ein guter Auftritt.
Gut, aber das ist ja gemacht dann mit den beiden.
Ja, natürlich, die Mama mit ihrer Einkaufstüte und die kleine Bettina. Aber die Frage ist, welche Show kreieren wir drumherum? Wie viel Pyro setzen wir ein? Gibt's Background-Tänzer? Was machen wir auf der LED?
So.
Ja, oder wird es wirklich so ein ganz reduzierter Auftritt nur da drauf?
Ja.
Aber so hat mich der ESC ja wirklich gecatcht. Ich fand es schön, wie du es gerade gesagt hast, weil ich habe ja, als ich nach Köln gekommen bin, habe ich mir den ESC deshalb verliebt, weil, wie du sagst, nicht für sein eigenes Land. Ich habe zum Beispiel der Mickey, der ist nach Schweden gezogen und mein Freundeskreis hat immer den schwedischen Vorentscheid. Das ist irgendwie deren Hobby und ich denke, seid ihr irre. Dann habe ich Freunde, Patsy aus den Niederlanden, der drückt in den Niederlanden die Daumen und dann treffen wir uns zu einer großen Party privat, dann hast du dann Niederländer und Schweden und Polen und an alle feuern dann quasi irgendwie das, also so ein europäischer Event ist das, finde ich total toll. Weil ich sehe mich ja, ich bin ja gerne Europäer, also ich mag ja diese offenen Grenzen. Als ich nach Köln gezogen bin, musste man noch Geld umtauschen, in den Niederlanden noch seinen Ausweis vorzeigen. Nur überlegte das.
Und es ist nicht toll, ein großer europäischer Event, der doch aber so schön im kleinen Zuhause dann stattfindet. Gibt doch nichts Tolleres als eine ESC-Party. Jeder hat so ein Zettelchen, gibt anschließend einen Tipp ab, wer liegt vorne, egal nach welchem Modus ich da spiele. Und dann gibt's irgendwas zu gewinnen und zwischendurch tauscht man sich aus und greift mal in den Käseigel.
Und Schnittchen.
Und Schnittchen.
Ich habe ja zu Hause noch einen Schokobrunnen stehen, den ich bei der letzten ESC-Party zu Hause gewonnen habe. Weil ich hatte so ein bisschen Glück mit meinen Tipps. Und habe dann die meisten Punkte gehabt, habe einen Schokobrunnen gewonnen, der ist ein Wanderpokal. Und das heißt, der muss irgendwie wieder zurück.
Aber sauber oder? Also
der ist unbenutzt.
Ah.
Ja, ich glaube, einen Schokobrunnen kriegst du nicht. Nein.
Aber was ich gerade dachte, also ich hatte schon ein bisschen, hatte schon ein bisschen Gänsehaut, als du das gerade so erzählt hast, weil ich finde schon, dass zwischen dir und Peter dann doch Parallelen sind, Thorsten. Du hast als kleiner Junge das geguckt.
Stimmt,
jetzt
doch.
Moderierst du das ganze Ding.
Ja.
Also was, da könnte man doch auch einen Film draus machen. Mit dir in der Hauptrolle.
Aber das was ist die Story?
Ja, da müssen wir ein bisschen drumherum basteln. Du bist jetzt kein Arschloch wie Peter geworden. Gut, aber das muss man dann vielleicht irgendwie noch reinbauen. Aber ich finde, da sind Parallelen. Findet ihr nicht?
Bisschen Fernsehballett.
Ich war gerade richtig grün, als du gesagt hast, du saßt da und hast gerafft, ja, guck mal, jetzt sitze ich hier und mach das. Wie schön ist das denn?
Ja, finde ich
Wahnsinn.
Auch.
Wahnsinn.
Ja.
Ja, toll war auch in Malmö, The Hurrays sind aufgetreten. Mhm. Die für Schweden 1900... 1984 den Wettbewerb gewonnen hatten, also vor genau 40 Jahren mit Digilou Digilay. Und dann stehen die drei Jungs da auf der Bühne und machen auch nochmal die gleiche Performance wie eben 40 Jahre zuvor. Und wisst ihr, was toll ist beim ESC? Ich war jetzt das erste Mal dabei, sehe das in der Probe und es soll ja so ein bisschen ein nostalgischer Moment gewesen sein. Und sag hier zu meinem Kollegen Lukas, sag ich, Lukas, die Nummer funktioniert so nicht. Sagt er, wieso? Ja, da fehlt ja so der Rückblick auf damals. Da müsste man zumindest noch mal kurz einen Einspieler zeigen, wie das vor 40 Jahren war. Oder auf der großen LED hinten ein Bild zeigen oder noch besser das Video, wie sie vor 40 Jahren noch mal, also schon mal genauso getanzt haben. Ja, gute Idee. Und dann hat Lukas irgendwem eine Textnachricht geschrieben und in der nächsten Probe war hinten auf der LED, war dann das Foto drauf, wie die Hurrays 40 Jahre vorher schon mal Digilou Digilay gesungen haben. Das hat es dann aber nicht in die Show geschafft, weil das auch zugegebenermaßen so ein bisschen die Optik versaut hat. Mhm. Man fragte sich, warum ist da jetzt so ein Foto? Mhm. So, aber probieren kann man es ja mal.
Cool. Ja.
Und so funktioniert, finde ich, eigentlich auch gutes Fernsehen, wenn du eine große Crew bist, egal wer einen Vorschlag macht. Und bei Shopping Queen zum Beispiel, wenn wir da eine Praktikantin oder einen Praktikanten sitzen haben, die einfach nur mal gucken wollen, wie läuft das in so einer Vertonung. Und wir machen da sehr viel so, ja, wir probieren viel aus, machen sehr viel on the fly. Und dann sagen wir auch vorab immer, also hier darf jeder was vorschlagen, du auch. Wenn du merkst, ich habe eine Idee für die Stelle, was ich zu einer Kandidatin sagen kann, raus damit. Und da schafft es eigentlich immer auch irgendwas in die Sendung.
Wie schön.
Jo.
Ich habe eine technische Frage, jetzt wo wir gerade ESC und Proben und du hast Vorschläge gemacht.
Langweile doch das Publikum nicht.
Doch, weil.
Es gibt doch nichts Langweiligeres als eine technische Frage. Ja, für die Produktion haben wir 6 Kilometer Glasfaserkabel verlegt und wir haben 72 Monitore hier in der Halle.
Technische Frage. Wir sind bei Szene Minute 73. Peter sagt, ich brauche den Käse nicht mehr zu proben, wir ziehen das ganz schnell durch. Die lustige Glücksalwette und mit die Showtreppe und alle machen. ESC, die Proben ja nun viel. Ich war ja in Düsseldorf da beim Juryfinale damals live und dann ne, diese Generalprobe, falls was schief geht, da werden auch die Punkte vergeben, so testweise und so. Und dann Proben, die sind ja lange da, ne? 3 Wochen oder 2 Wochen, wie lange sind die Künstlerinnen und Künstler vorher da? Ewig, ne?
Ja, ich komme eine Woche vorher.
Eine Woche.
Und die haben dann schon die ganzen Einzelproben
gemacht. Wie Proben, also gibt's Unterschiede in den Proben? Sind alle aufgeregt? Gibt's auch Leute, die wie Peter da hinkommen und sagen, ich brauche den Käse nicht mehr zu proben, ich habe das schon 3-mal gemacht? Also wie stellt man, wie sind so Proben in so einem riesen durchgestylten? Ich kenne ja auch, deshalb die technische Frage, ich liebe das ja, wenn die mit den Steadycams so rumfahren, man das live sieht und dann hier und alle Sekunden und der Schnitt ist geplant und dann das und da steht der Kameramann, die Kamerafrau. Und ich kann mir das aber gar nicht vorstellen, wie es ist, wenn man da Teilnehmer ist.
Ja, ich war ja auch nie Teilnehmer.
Aber ich dachte, du hast mal zugeguckt so. Du hast so ein Kabäuschen.
Ja, im Kabäuschen. Ich war ja weit weg. Das heißt, so den Angstschweiß habe ich ja nicht riechen können bis da oben. Aber du musst dir vorstellen, jeder einzelne Song wird wie ein Musikvideo inszeniert. Mhm. Es gibt zig Einzelproben und dann wird auch überall da noch rumgeschraubt und geguckt und gemacht. Und dann wird in insgesamt 3 Proben alles zusammengepackt. Dann guckst du, ob das tatsächlich auch unter einer Live-Situation funktioniert.
Und weil das finde ich immer wieder
sind so die letzten Ausbesserungen.
Das finde ich halt krass, weil du hast diese Künstler und Künstler, teilweise sind die auch alle ja nicht, also ESC zeichnet sich auch dadurch aus, dass man Leute, dass das nicht gestandene Stars sind, die schon seit 20 Jahren wie, ne, wissen, in welche Kamera sie immer gucken, sondern auch ja gecastete junge Leute, Talente. Also, und Künstlerinnen sind ja eh komische Menschen, ich weiß nicht, von was ich rede. Und die dann aber so zu kriegen, dass bei jedem ESC das so klappt, dass das auch alles funktioniert, das finde ich einfach krass, wie das geht.
Also, Peter Schlönske sagt, ich brauche den Käse nicht zu proben. Oder nee, es war Heinz Wäscher, oder?
Er wiederholt das.
War, so, ja, eine Probe ist ja nicht nur für den Moderator da, wie Peter oder Heinz, sondern da geht es ja darum, dass alles zusammenpasst. Das ist gleichzeitig auch eine Tonprobe und eine Bildprobe. Mhm. Und auch hinter der Bühne sind ja zig Leute, für die einmal getestet werden muss, schaffen die es überhaupt in der vorgesehenen Zeit, den ganzen Krempel reinzubringen und auch wieder raus. Also ich kann mich erinnern, als ich Zuschauer war, wenn wir mal das Beispiel nehmen, Eurovision Song Contest in Turin, das war echt lustig. Da ist während der sogenannten Postcards, also wenn ich zu Hause eben ja diese Einspielfilme sehe, sind in der Regel ja so um die 35 Sekunden Zeit, die Bühne abzuräumen und wieder neu auf die Bühne das entsprechend draufzupacken. Und da ist in Turin, in Malmö hat es anders funktioniert, in Turin wurde ein Countdown auf die Bühne projiziert, mit Millisekunden. Ja. Also optisch allein wahnsinnig, 35, 34, 33, aber mit den Millisekunden dahinter, was dich noch so ein bisschen mehr triggert. Ja. Und die letzten Sekunden blinkten dann auch noch rot. Ja, das heißt, die Jungs und Mädels, die sich um die Bühne kümmern, wussten genau, wie viel Zeit sie haben, abzuräumen und aufzubauen. Abzuräumen hieß aber auch, und das war lustig, wenn jetzt ein Act einen Song gesungen hat, dann bleibst du ja noch stehen und genießt den Applaus. Mhm. So, und dann hast du eigentlich immer eine Aufnahme nochmal von der Sängerin, dem Sänger oder der Band, und dann kommt ein Umschnitt ins Publikum. In dem Moment wurde auch dafür gesorgt, dass eben der Act die Bühne verlässt. Ach. Mitunter auch körperlich. Mhm. Also man hat die wirklich gepackt. Los jetzt, runter. Ja, weil das sonst nicht zu schaffen ist, für die nächste Nummer alles rechtzeitig aufzubauen. Boah, was ein Stress. Na, ja, und so, und dafür sind auch Proben natürlich da. Ja.
Und ist natürlich so, also wenn ich das noch ergänzen darf, du hast es ja vorhin nochmal so angedeutet, ja, es ist eine Fernsehshow, aber es ist immer wieder faszinierend, dass manche Songs in der Halle ganz anders nochmal funktionieren, und deswegen gibt es manchmal auch so laute Reaktionen vom Publikum, weil man sich irgendwie denkt so, ich werde es nie vergessen, Michael Schulte in Lissabon, waren irgendwie bei dem Halbfinale irgendwie dabei, nee, Family Show, samstags, letzte Generalprobe, manche haben die Klamotten an, manche nicht und so.
Das ist der Nachmittag vor der Abendshow.
Bisschen billiger auch mit der Eintrittskarten und so.
Ach, da darf man zugucken.
Ja, kannst du auch Karten verkaufen, tolle Atmosphäre und so.
Okay.
Und
also es sind insgesamt 3 Proben vor jeder Show, am Vortag 2. Die erste ist ohne Publikum, aber schon für die zweite Show am Vorabend kannst du Karten kaufen. Und dann gibt's eben nachmittags, ob jetzt vor dem Halbfinale, vor einem der beiden Halbfinale oder vor der Finalshow, gibt's dann eben diese Familienshow. Das ist dann die Gelegenheit mit vergünstigten Tickets, ja, dass dann auch Kinder mitkommen können.
Genau.
Hey, weiß man sowas? Oder
ja,
muss man
als
dann
Nerd und Fan weiß man das. Ja, weil man sitzt ja schon Monate davor und macht Klick, wenn es die Tickets gibt. Und ich weiß nur, dass wir so ein bisschen dahin gefahren sind, dachten so, ja, das Lied ist jetzt irgendwie nicht schlecht, ist jetzt aber auch irgendwie nicht so der Burner. Dann sah ich irgendwie in den Generalproben noch, wie der irgendwie wie Jesus die Hände ausbreitete. Und ich dachte so, ach du liebe Zeit, was soll das werden? Und du merktest live vor Ort, wie die ganze Halle still wurde bei dem Lied, wie die Leute sich anerkennend so zunickten und raunten. Und das, ich kann es gar nicht anders beschreiben. Es war eine ganz besondere Atmosphäre, dass das dann auch im Finale so getragen hat. Und vielleicht nur so als letzter Vergleich, ich habe beim Joggen irgendwie...
Also Platz 4 dann am Ende.
Ne? Sensationell. Und ich habe vor ein paar Jahren beim Joggen, habe ich Luca Henny gehört, Dirty Dancing für die Schweiz. Ich habe dazu gehört, dachte so, ja, Dingsy Dongsy, das ist jetzt irgendwie ein ganz flottes Ding, aber das versendet sich auch irgendwie. Und haben wir das auch live in der Halle gesehen, und es war alles auf dem Punkt, es war im Fernsehen, also das ist schon faszinierend, wie das dann ganz anders funktioniert und manchmal auch gar nicht. Und den allergrößten Hit, das vielleicht, dann ist auch Schluss mit Nerd, ich weiß nicht mehr welches Land, aber hier die mit den Postcards, vor 2-3 Jahren oder so, Platz, keine Ahnung, 6, 7, 8. Meist gestreamtester Spotify-Song.
Wie er mich anguckt, Zeit. Wie, das weißt du nicht, das hast du nicht gerade so.
Nein, gar nicht, nein, ich weiß es nicht, ich will nur nichts Falsches sagen, ja. Meine so grob irgendwo, welterfolgreichster Song nach Duncan und so, wie heißt der, 1, 2, Where Are You, ich weiß nicht mehr, welches Lied.
Ach ja, hier Armenien.
Genau,
glaube ich. Also ja.
Sensationeller,
ja,
doch Welterfolg danach, ne?
Ja.
Radio Airplay in jedem Land auf die 1.
Würdet ihr sagen,
ganz normales Lied auf die 1.
Kein Pardon, Nerds?
Ich bin kein Nerd, ich bin Fan.
Seid ihr ein nerdiger ESC oder nerdiger Kein Pardon?
Ich bin in beiden Sachen nur Fan.
Ach so, okay. Da sagt der Armenien, das ist ja crazy.
Du meinst Rosalyn mit Snap, jetzt fällt's mir
ja,
ein.
Ja, mit Snap.
Ja, Platz 20, 2022.
Ferner liefen und ein Welthit geworden.
Ja, aber das hatten wir ja auch, das Phänomen. Also Texas Lightning waren angetreten. Oh, ich weiß gar nicht mehr jetzt aus dem Kopf, welchen Platz die gemacht haben.
Ja, enttäuschend, ich glaube 18 oder so.
Ja.
Oder 12 oder so. Da war ich richtig sauer.
Ja, aber die meisten Punkte gab's, glaube ich, aus Großbritannien. Ich finde, das entschädigt dann immer so ein bisschen, wenn dann zumindest so ein Land, dem man Musikgeschmack nachsagt, das mit Punkten belohnt. Und No No Never hatte es also beim ESC gar nicht so weit nach vorne gebracht, war aber Nummer 1 in Deutschland und einer der erfolgreichsten, reichsten Songs aus Deutschland überhaupt.
Ja.
was die Verkäufe angeht.
Und ich habe das Gefühl, ihr solltet einen Podcast über ESC machen. Das ist ja Wahnsinn, was
da ist die Nerd, ich sag mal, in ESC-Podcast-Nerd-Themen ist der Podcast-Markt gesättigt.
Ja.
Meine These.
Bestimmt. Ja, jetzt,
ja, es gibt für alle Nischen gibt es ESC-Podcast. Ja, okay. Und die gehen dann immer 8 Stunden pro Folge.
Aber wenn du sagst, du warst mit dabei vor Ort, da musst du doch wahnsinnig den Kommentar im Fernsehen vermisst
haben. Ja, das ist auch so. Ja. Peter Urban hat uns immer gefehlt und wir haben uns meistens nur Karten für die Family Show gekauft, A, weil sie ein bisschen billiger sind und wir haben oft im Hotel in der Lobby geguckt, also weil wir wollten es, wir das Finale am Fernsehen sehen, weil wir das so gewohnt haben, waren. Das war schon echt ein bisschen schrill.
Jetzt kriegt man in Lissabon deutsches Fernsehen rein.
Ja, nee, das hat nicht geklappt. Also meistens haben wir es dann irgendwie mit dem Originalkommentar gesehen einmal und in Turin fand ich schäbig, das Land war überhaupt nicht vorbereitet, die Stadt, es gab eine Sportsbar, die das live gezeigt hat, ich dachte, die Spinne. Und da war der Sound auch noch versetzt. Also, da wirst du irre. Da sind wir nach 4 Liedern ins Hotel zurück und haben es auf dem Zimmer geguckt.
Aber das der Kaffee war gut.
Thorsten, sag mal, aber ist das nicht, wenn du sagst, du bist seit Kindesbein ein großer Fan, hat man eine Routine, du hast einen Schokobrunnen gewonnen. Ja. du hast ja auf einmal aber eine andere Routine. Du kannst jetzt ESC ja nicht mehr zu Hause auf dem Sofa gucken. Ist das dann also...
Ja, das vermisse ich natürlich schon so ein bisschen, die Runde mit Freunden, da also gemeinsam das zu gucken, so ein bisschen...
Also du vermisst den Kommentar dann ja quasi auch. Weil du machst ihn ja jetzt selbst.
Ja, also das Schöne ist, meine Freunde brauchen ja nicht auf mich zu verzichten auf dieser Party. Ich bin ja nach wie vor da. Allerdings, und das konnten sie in der Vergangenheit nicht, haben sie die Möglichkeit, mich mittels einer Fernbedienung leise zu stellen.
Ja, hast du dir das selber einmal dann angeguckt mit deiner Stimme?
Kann ich nicht, nee.
Nein?
Nee. Da habe ich so ein bisschen auch dieses berühmte Passbild-Syndrom. Mhm. Also ich weiß ja selber so in etwa, was ich gesagt habe, aber nochmal gucken, also jetzt wofür?
Weil du in die Fußstapfen getreten bist und das so ein...
Ja.
Meine Stimme im ESC.
Hast du dich über die Rückmeldung gefreut?
Ja, sehr.
Schön,
sehr. Das ist doch schon mal toll. Ja. Das Schönste, was einer geschrieben hat auf X, ehemals Twitter, war, und da fand ich den Subtext so klasse, Wahnsinn, Leute, jetzt kommentiert der Thorsten Schorn auch schon seit 10 Jahren den Eurovision Song Contest.
Toll.
Also, dass sich das für manche wohl so angefühlt hat, als wäre es doch schon immer so gewesen. Oder zumindest ist das ja jetzt die wunderbare Rückmeldung, es passt irgendwie. So, als wir darüber gesprochen haben, kannst du es dir vorstellen, den Eurovision Song Contest zu machen, dachte ich mir auch, ja, das sollte eigentlich ganz gut passen. Also mit dem Background eben als Radiomoderator, also habe tagtäglich mit Musik zu tun und eben, weil ich ja den ESC schon als Kind auch gerne geguckt habe und jedes Jahr verfolge. Fan ist so ein Ausdruck, der ist immer ein bisschen schwierig. Also der ESC hat wahnsinnig viele Fans, die auch eine viel bessere Datenbank im Kopf haben, als ich es mag. Ich muss natürlich vieles nochmal nachschauen, weil ich bin da begeistert von dem Wettbewerb und bin da aber jetzt kein Nerd, was vielleicht auch ganz gut ist, weil du musst ja im Zweifelsfall auch so ein bisschen noch einen Abstand halten können, weil ich bin am Ende der Kommentator des ESCs und nicht ein Fan, der da sitzt und feiert, wie geil doch alles
ist. Das stimmt.
Das kann nicht die Aufgabe sein.
Ja, das stimmt.
Wenn ich eine intime Frage stellen darf, du kannst ja überlegen, ob du sie beantwortest, aber das finde ich, du hast ja einen Job, du bist ja nicht Rampensau, wenn ich dich so sehe, du bist ja jetzt nicht so ein Entertainer-Comedian, sondern du hast ja immer so, alle Sendungen, die du machst, du hast ja immer eine Aufgabe, ne? Ich würde ja auch sagen, journalistische Arbeit, auch als Moderator und so.
Ja, und das ist meistens so eine Sidekick-Aufgabe, also ich bin oftmals so der kleine Satellit, der um jemanden herumschwirrt, das war schon früher so mit Zimmerfrei, da war ich der Außenreporter für Christine Westermann und Götz Alsmann, später bei Stern TV, mit Günter Jauch, später Steffen Halaschka und es ist ja als Spielleiter und Schiedsrichterin, denn sie wissen nicht, was passiert, auch nichts anderes. Bei Shopping Queen, so bin ich die Stimme aus dem Off. Ich habe gar nicht so den Drang, so die Nummer 1 zu sein, sondern fühle mich immer wohler so in dieser kleinen Nebenrolle.
Und deshalb meine intime Frage, ich kenne das ja nur in ESC, Peter Urban, der redet mir zu viel, der redet zu langsam, der redet zu schnell, der quatscht in die Lieder doch nicht, der ordnet das nicht ein, der ist zu lustig, der ist zu wenig lustig. Als es soweit war und du jetzt da saßt und weißt, ich kommentiere das, musstest du noch die Glücksmelodie für dich so oder hast du da, bist du dann straight und raus damit?
Was glaubst du, wie oft ich die in Malmö vor mir hingesummt habe? Also du meinst jetzt wegen der Reaktion, ja, die so, kommen könnten?
Wir haben, oder? Ja, genau. Du hast ja eine Sendung gehabt, die 30 Jahre jemand oder 25 jemand anders gemacht hat, die einen Kult hatte. Gleichzeitig aber...
Was ich nur unterschreiben.
Leute gespalten hat, weil immer in den Diskussionen, in den Partys, siehst du immer, ja, nein, und hier und da und zu viel und zu wenig und zu lustig. Und dann bist du auf einmal dran und musst das jetzt machen. Ja, genau. So, das ist doch... Also Platz... ist Lampenfieber. Wahnsinn. Ist doch alles Wahnsinn, was du hast.
Ja, also ich... kennst ja auch vom Radio so, es gibt ja immer irgendwen, der irgendwas schreibt. Also schon in der Ausbildung, Olli, Radio Neandertal, Volontariat, im Moderationskurs wurde uns beigebracht, also wenn ihr eine Sendung macht und danach stellt ihr fest, es hat niemand angerufen oder irgendwas geschrieben, dann freut euch bitte nicht, weil ihr da sauber durchgekommen seid, sondern dann wart ihr den Leuten offenbar egal.
Egal. Nein.
Und das ist das Schlimmste, was passieren kann. Dass du mit dem, was du machst, den Leuten egal bist. Deswegen, das gehört dazu. Ist schön, wenn der überwiegende Teil sich freut, aber dass da auch Leute schreiben, das hat mir nicht gefallen und egal, was du machst. Du kannst dir aber auch sicher sein, die schalten beim nächsten Mal garantiert wieder ein.
Und das ist ja die, finde ich, dann die Klammer auch zum ESC, weil der lässt keinen kalt. Es ist immer das gleiche Muster. Es gibt die Truppe, die sofort schreit, wieso machen wir da noch mit? Was für ein Scheißlied, Deutschland soll da raus, wir haben keine Chance. Und die, die sagen, wann gibt's denn die Karten, wie ist denn die Choreo, gibt's schon Bilder von der ersten Probe? Also es ist den Leuten anscheinend nicht egal.
Es ist ja am Ende auch alles egal, weil wisst ihr was? Ich war kürzlich für 16.000 Euro eine Frage bei Wer wird Millionär? Ja, ui. Da finde ich auch, jetzt habe ich es geschafft, da kann nicht mehr kommen, oder?
Was war die Frage?
In die Fußstapfen welcher Kommentatorenlegende trat ein gewisser Thorsten Schorn. Ja. Und schöne Grüße an die Fragenredaktion und auch an Günther Jauch. Gewisser habt ihr nur geschrieben, um mir eins reinzudrücken. So im Mai. So, und dann waren die vier Antwortmöglichkeiten Bela Reti, Peter Urban, Sabine Töpperwien oder Marcel Reif.
Ja. Ich habe irgendwo einen Screenshot davon gesehen. Ja, ja.
Ja, so richtige Antwort Peter Urban und das war 16.000 Euro wert. Jetzt kennen Peter Urban und ich unseren Wert.
Ja, man kann es aber auch andersrum sehen, weil du bist ja großer Fußballfan, das weiß ich ja. Und deshalb so in die Fußballwelt dich zu verorten, ist dann ja auch schon wieder nicht so einfach. Weil es hätte ja auch, wenn man dich kennt, also man, der Name sagt mir was, Thorsten Schorn, der sogenannte gewissermaßen, könnte es auch in die Fußballrichtung gehen, wenn man es nicht gesehen
hat. Ja, ich fand die Frage genial. Also wenn man die jetzt mal zerlegt, es wäre zu einfach gewesen, nach dem ESC irgendwas zu fragen. Mhm. ESC kam in der Frage gar nicht vor. Mhm. Und deswegen ist sie auch mit 16.000 Euro gar nicht so billig eingepreist gewesen. Und wenn jetzt jemand mit Peters oder meinem Namen nichts anfangen kann und man darf ruhig unterstellen und darf sich da auch nicht zu wichtig nehmen, die meisten Leute merken sich keinen Namen. Sondern wenn da nicht als Hilfe ESC drin ist, dann hast du hier immer noch die Möglichkeit zu erkennen, Moment, Marcel Reif hat Fußball kommentiert, aber schon vor längerer Zeit aufgehört, Bela Reti genauso, Sabine Töpperwien kenne ich aus dem Radio, die hat aber auch dieses Jahr nichts mehr kommentiert, ja, dann kann es nur Peter Urban sein. Mhm. So, das heißt, du hattest nochmal so diesen dieses Hintertürchen mit dem Sport. Ja. Tolle Frage.
Wurde die Frage richtig beantwortet?
Na, selbstverständlich.
Ohne Joker?
Ja, ohne Joker. Ach, die Kandidatin lächelte, als
sie... Ah.
Weißt du noch, das erste Mal, wo du oder wo was Blödes über dich geschrieben wurde? Wurde das jemals überhaupt? Und was du damit...
In der Abi-Zeitung.
Eine Abi-Zeitung?
Was? Na, das ist lustig. Meine Mutter hat die letztens gefunden beim Aufrollen.
Ja.
Die Abi-Zeitung von 1995. Und wenn du die heute aufblätterst, denkst du, irre, was damals möglich war. Also einmal ist eine komplette Namens-, Adress- und Telefonliste da drin.
Stimmt.
Das würde heute aus Datenschutzgründen allein gar nicht mehr gehen. War damals aber selbstverständlich, weil in jeder Telefonzelle lag ja auch ein Telefonbuch aus mit Namen, Adressen und eben Telefonnummern. Das war völlig normal. Und wir hatten damals bei uns in der Abi-Zeitung, und das war auch Tradition bei uns an der Schule, dass dann in der jeweilige Jahrgang so ein bisschen Facebook gespielt hat, was es ja damals noch nicht gab, sondern jeder bekam eine Liste mit allen aus der Stufe und durfte hinter jedem Namen irgendeinen Kommentar schreiben. So, und dann haben sich ein paar hingesetzt, die eben die Abi-Zeitung gemacht haben und haben das dann sortiert und jeder hatte dann seine eigene Seite, da war ein Foto, Name, damals die LKs standen dabei, bei mir waren es Mathe und Pädagogik und dann war da eben die Liste mit den Kommentaren. Und da habe ich mich sehr gefreut, weil bei mir stand viel.
Und da sind da wir wieder. Den Leuten nicht egal.
Ja, eben. Genau, da eben.
Das ist doch schön.
So, bei anderen stand wenig und bei mir stand viel. Nein, es ist, also natürlich ist man ja bemüht und damals auch schon, ja, das Herz der Menschen zu gewinnen, ja, und eine hauptsächlich positive Ausstrahlung zu haben. Das habe ich damals auch, glaube ich, ganz gut hingekriegt, war ja auch Klassensprecher und Schülersprecher und so. Die hätten mich ja auch nicht gewählt, wenn sie mich doof gefunden hätten. Ja. Aber dann stehen da natürlich auch, trägt immer komische karierte Sakkos. So ist ja schön.
Karierte Sakkos getragen zu deiner Abi-Zeit.
Wie der Peter.
Wie der, ich wollte gerade sagen. Die Mode war. Sagte er beschämt, auf den Boden guckend.
Aber nochmal hier, kein Pardon, 12 Points. Gibt es denn eine Lieblingsszene? Oder irgendein, wo du sagst, Alter, das gucke ich am liebsten aus dem Film?
Ja, ich finde immer toll, wenn diese Fernsehcrew zusammen auf der Tribüne sitzt, also wo später das Publikum ist und diskutiert. Ob jetzt, wie ist es genau, der lustige Glückshase?
Der lustige Glückshase kommt seit 20 Jahren immer in der zweiten Hälfte des ersten Refrains. Warum sollte es denn jetzt anders sein?
So, und das sind Diskussionen, wie ich sie durchaus auch schon mal erlebt habe.
Das hören wir nicht zum ersten Mal. Ja. Also,
ja.
Während das aber auch in jeder Firma, also es ist nicht fernsehspezifisch, finde ich, Daniel. Also diese Diskussionen und Sachen, die man immer schon gleich macht. Und irgendwie, man muss bei einem Meeting sagen, warum macht man nicht mal alles neu? Am Ende ist es wie vorher. Es ist immer dasselbe.
Und ganz am Anfang gibt es doch so eine Szene, wo Peter zum ersten Mal ins Fernsehstudio kommt. Ja, ist, glaube ich, so die subjektive Kamera. Also man sieht es aus seiner Sicht, wie sich diese Welt aufmacht, diese Glitzerwelt. Und dann wird er doch, glaube ich, auf den Boden der Tatsachen runtergeholt. Nimm mit Kabel zwischen die Pfoten, Dödel. Und halt die Klappe. Und davor war ja noch so eine Engelsmusik oder was da drunter liegt. So, und das entspricht ja auch für alle, die Fernsehen machen, so der Wahrheit. Ich lieb's nach wie vor, ein Fernsehstudio zu betreten, wo Scheinwerfer an der Decke hängen, also was schön ausgeleuchtet ist, wo du so eine Bühne hast mit Showlicht, wo vorne was angepinselt wurde und hinten sieht es eben aus, sind es Sperrholzplatten. Das finde ich nach wie vor total faszinierend. Ja. Da glüht so ein bisschen mein Herz.
Ja. Hast du Harpe mal interviewt oder war der mal bei dir zu Gast, als du noch beim Radio mehr gemacht hast?
Nee, ein Interview oder so haben wir noch nicht gemacht, aber ich habe für irgendeine Show von ihm, ich habe auf dem Weg hierhin noch überlegt, boah, war das Harpe trifft oder war das die 70er oder die 80er Show, habe ich das Warm-up gemacht. So, und HP war ja da zu Recht sehr beschäftigt mit den Rollen, in die er geschlüpft ist, auch während der Show. Er hatte Gäste, das war eine große Primetime-Produktion. Und dann kümmere mich natürlich drum, dass die Leute, wenn es eben losgeht, entsprechend gut drauf sind, gelöst sind, habe da mein Vorprogramm gemacht.
Du machst da so ein richtiges Vorprogramm.
Ja, wir müssen eigentlich in der Vergangenheitsform sprechen. Ja, das ist jetzt ewig her, aber klar, du machst natürlich mit lauen Gags, versuchst du einfach den Leuten so ein bisschen auch die Scheu zu nehmen, weil für Publikum, was zum ersten Mal in so ein Fernsehstudio kommt, ist das natürlich auch, wie verhalte ich mich hier? Und da muss da immer erstmal einer kommen, der dir zeigt, ach so, ich kann mich hier locker machen.
Ich darf hier lachen.
So. Ja, und in den Unterbrechungen, und kann mich erinnern, da gab es immer auch etwas längere Umbaupausen, weil Harpe sich dann umziehen musste, um eben als Evje van Dampen beispielsweise wiederzukommen. Da habe ich dann immer irgendwelche Spiele gemacht, Musikspiele, wo es dann eine Kleinigkeit zu gewinnen gibt. Und ich bin immer davon ausgegangen, Harpe bekommt es gar nicht so wirklich mit, was ich da mache. Bekommt er wohl. Mhm. Weil er ist dann nach der Sendung, ist er bei der Aftershow-Party extra zu mir gekommen, um mir dann ein großes Kompliment auszusprechen, wie toll das gemacht.
Ach, wie schön.
Du merkst, ich fange jetzt an zu stammeln, weil ich kann nicht wiedergeben, was Harpe da wortgenau sagte. Und das fand ich ganz rührend,
dass
er da eben auf jeden Fall auch mit allen in so einem Team auf Augenhöhe begegnet und jeden wertschätzt, der hier in seiner Produktion dafür sorgt, dass es läuft.
Ja.
Und das fand ich dann schon einen tollen Moment, weil, ich sagte ja auch eingangs, total normal, habe ich als Schüler gerne geguckt. Mhm. Da war ich, glaube ich, 12 oder 13. Und dass er dann kommt und das sagt, dass er das gut findet, was ich mache.
Das
ist ganz groß von Harpe Kerkeling gewesen. Und da sind wir auch wieder bei dieser Wandlung von Peter Schlönske zu dem Blödmann am Ende, die eigentlich unerklärlich ist. Hm. Weil ich habe sie so noch nie erlebt im Fernsehen.
Hast du noch so einen Witz auf Lager, den du immer so gebracht hast? Bei dem Warm-up? So ein Stammi?
Ach, weißt du, da gehört zu den Grundaufgaben, erklär, wo die Notausgänge sind.
Ach so, ja, ach so, sowas musst du wirklich.
Gehört dann auch dazu und dann merken Sie sich oder laufen Sie einfach mir hinterher, ich kenne den Weg.
Ah, ja, okay.
Keine graubestrumpfen Omas in die erste Reihe.
So,
das gibt es wirklich, war einmal im Leben bei einer TV-Aufzeichnung, das Dschungelcamp, also hinterher, ein einziges Mal. Und da wurden wir auch umgesetzt, die Attraktiven nach vorne und ich nach hinten. Und dem gehe ich dann nie wieder hin.
Wie wurde das denn benannt?
Sie
Na, was war denn da das Wording?
Ja, Sie können doch nicht zusammensitzen, wir setzen Sie an den Gang und wenn die Kamera kommt, gucken Sie bitte nicht rein. Und Sie, also ich, gehen Sie.
Ach so, ich dachte, Sie sollen hätte gehen. Wirklich gesagt, Sie sind...
Muss es schon mal Leuten, die bei Kein Pardon im Zuschauerraum dann die Plastiktüten abnehmen, die sie mit ins Publikum gebracht haben? Kennst du das mit den Plastiktüten? Ist
ja,
schon
ja,
aufgefallen?
Ja, ja. Kleine Snacks, ne?
Es gibt ja überall Plastiktüten in diesem Film. Das weißt du, ne, als Nerd?
Ja, natürlich.
Ja, genau. Wir versuchen mit Überraschungen aufzuwarten. Und auch das Publikum sitzt immer ganz vielen Plastiktüten im Publikum.
Plastiktüte muss ich noch niemandem abnehmen. Was immer ein schöner Gag war bei Wer wird Millionär mit Günther Jauch, dass ich im Vorfeld mir irgendeine Zuschauerin rausgesucht habe, gerne in etwas höherem Alter, die ja sehr mit ihm sympathisiert und wo ich dann gesagt habe, Sie sind doch bestimmt der größte Günther Jauch-Fan, den es gibt. Ja, also weiß nicht, können Sie nicht, wenn er gleich reinkommt, also bevor die Sendung losgeht, das sieht auch keiner im Fernsehen, können Sie nicht ihm irgendwie was Nettes zurufen? Ja, nee, also was soll ich denn da sagen? Ja, irgendwie was Harmloses, keine Ahnung. Günther, ich will ein Kind von dir oder sowas in der Art. Also es hat sich dann so ein bisschen aufgebaut und es war immer ein großer Lacher. Ich habe dann mich auf die Position gestellt und habe gesagt, hier wird Günther Jauch gleich stehen. Rufen Sie doch mal mir jetzt was zu. Also vielleicht Günther, ich will ein Kind von dir. Günther, ich will ein Kind von dir. Das heißt, es ist viel zu leise, Sie müssen das lauter machen. Und dann steht eben irgendeine 70-Jährige auf und ruft, Günther, ich will ein Kind von dir. Und dann habe ich immer gesagt, ja, das ist noch ein bisschen zu leise und habe hinter dem Monitor immer versteckt, ein Megafon geholt, eingestaltet, ihr in die Hand gedrückt und dann kam er wirklich raus.
Oh, wow.
Und das war dann für Günther Jauch und mich immer interessant, natürlich habe ich diesen Gag mehr als einmal gemacht, zu sehen, wann traut die sich, tatsächlich das Megafon rauszuholen und was zu sagen.
Ja.
Und dann hast du aber auch genau das, wofür Warm-up da ist, dass einmal das Publikum spürt, wir sind hier nicht in einem Theater oder im Kino und gucken was, sondern wir sind Teil von dem Ganzen hier. Wir spielen hier eine Rolle.
Ja, sonst abschließende Frage an dich. Willst du den Film nochmal ganz gucken? Also in welcher Situation?
Also nicht jetzt.
Also nicht jetzt, aber hast du noch Bock drauf, den nochmal ganz zu sehen?
Ja, ich hatte es mir auch vorgenommen, bevor ich euch hier treffe, aber ich habe es einfach zeitlich nicht geschafft. Aber klar, also wenn ihr anruft, gucken wir den zusammen, würde ich nicht Nein sagen.
Ja.
Meinst du, du kannst noch genauso lachen, wie das letzte Mal, als du den gesehen hast?
Die Frage ist, ob ich noch genauso mitsprechen kann.
Ah.
Habt ihr denn eigentlich rausbekommen, was das überhaupt für eine Show ist? Witzigkeit kennt keine Grenzen.
Ja, weil
wir
klar.
kennen nur dieses Opening, wir kennen den Auftritt von Uschi Blum.
Es ist Singen, Tanzen, lustige Sketche.
Ja.
Ja, aber was ist das heutzutage? Also Musik ist Trumpf, gab es früher mal.
Ein Kessel Buntes.
Ja, ich habe mich auch so ein Kessel Buntes, dann dieses hier, einer wird gewinnen, die Millionen, also diese ganzen... Ja, ich glaube, Heinz Wäscher hat ja wirklich, glaube ich, früher mal getanzt, gesungen, lustige Sketche. Es war, also wie Harpe Kerkelings total normal, aber in den 60ern irgendwie. Also dieses 4 Stunden, ich glaube, die ging auch lang. Also meiner These geht die Sendung 4 Stunden mindestens und wird immer überzogen. Und die Tagesschau kommt mit einer Stunde Verspätung.
Ist da auch Bettina und ihre Mutter dein Favorite Act beim Talentwettbewerb des Jahres? Oder gibt es einen anderen, den du, oder eine andere, die du besser findest?
Wir hatten ja noch den Goldfisch, der Mann mit dem Goldfisch.
Vor ihm steht der neue Frank Elstner.
Ja, haben wir hinter den Kulissen von Jeopardy oft gesagt.
Ah ja,
ja aber auch vor ihm steht der neue Frank Elstner. Danke, das genügt. Ja, ich glaube, das ist mein Favorit.
Okay.
Ja, in der Tat.
Weil Anneliese Becker auf Schachtelheim-Alm?
Ja.
Aber, ja.
Ist so lokal. Also in Süddeutschland super, aber im Norden müsste man gucken, dass auch für ganz Deutschland Vertreterin findet.
Ich finde aber auch die Oma toll. Ich nehme Highway to Hell von C&A.
Ja. Also, ich glaube, uns bleibt nur zu sagen, lieber Thorsten, vielen, vielen Dank für deinen Besuch heute. Ja.
Sehr, sehr gerne.
Ich würde sagen, ganz normaler Thorsten Schorn auf die Eins, würde ich sagen.
Würde ich auch sagen.
Und ich würde sagen, Danny, du machst dich jetzt auf, den Wikipedia-Eintrag zu ändern.
Auf jeden Fall. Und Thorsten, ich freue mich ganz toll auf deine neue Batzenwerbung. Danke, dass du da warst.
Dankeschön.